Was ziehst du aus der Lektüre von Büchern raus hinterher, so, wenn das Buch abgeschlossen ist? Welche feministischen Gedanken werden bei dir losgetreten? Gretas Männer von Judith Reusch kommt als Belletristikbuch daher und ich kann es dir nur wärmstens ans Herz legen, als Easy Read im Urlaub. Also falls du nochmal wegfahren möchtest, nimm doch dieses Buch mit. Es kommt so leicht daher und liest sich weg wie nix, aber es hat in mir schon einige Gedanken in Gang gesetzt. Zum Beispiel zum Thema Ageism. Wie streng gehen wir mit Frauen um, die älter sind als wir? Und auch mit den Leben dieser Frauen. Wie gehen wir mit den Leben und Lebenslinien der Frauen um, die vor uns da waren? Vielleicht auch in der eigenen Familie. Das waren vielleicht keine außergewöhnlichen Leben, wie hier in diesem Buch. Vielleicht ganz einfache, aber trotzdem gab es auch dort ganz kleine, feine feministische Kämpfe. Und die wahrzunehmen ist auch unsere Aufgabe. Ich habe also viel nachgedacht nach diesem Buch. Es hat viel in mir in Gang gesetzt und deshalb habe ich auch die Autorin eingeladen. Judith Reusch ist also heute meine Gästin bei Die Leserinnen. Das hier ist ein Podcast, der völlig unabhängig agieren kann. Das heißt, kein Verlag kann für Geld hier ein Buch platzieren. Und damit das so bleibt, bin ich auf dich angewiesen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann leite ihn doch weiter an Menschen, von denen du denkst, dass sie auch Spaß an diesem Podcast haben könnten. Und wenn der Podcast dir so richtig gut gefällt, dann überleg doch mal, ob du mich vielleicht, naja, einmal im Monat vielleicht auf eine virtuelle Tasse Kaffee einlädst. Schau mal in meinen Steady-Account, da gibt es Pakete in allen Größen, auch ganz kleine, auch sozusagen im Gegenwert eines Kaffees, den ich mir natürlich nicht kaufe, sondern da stecke ich alles wieder in den Podcast rein. Und wenn du dann UnterstützerIn bist, dann wirst auch du am Ende jeder Podcast-Folge genannt und auch in allen Newslettern. Ganz am Ende hörst du auch in dieser Folge alle Menschen, die diesen Podcast unterstützen und an die jetzt, genau jetzt, eine ganz große Packung Liebe rausgeht. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören. Judith, herzlich willkommen im Podcast Die Leserinnen. Ich freue mich sehr. Das ist nicht unser erster Anlauf, bei dem wir versuchen, uns zu treffen, aber jetzt hat es endlich geklappt. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Es ist für mich eine Premiere. Ich bin zum ersten Mal in einem Podcast. Ich bin total aufgeregt.
Da freue ich mich, dass ich dein erstes Mal sein kann. Du hast ein Buch geschrieben, das ich weggesnackt habe wie nix. Also wirklich ein Page-Turner, wie man so schön sagt. Und in dem ich durchaus auch feministische Aspekte für mich rausgelesen habe, mit denen ich gerne mit dir sprechen wollte. Und eigentlich wurden wir gar nicht so weit voneinander entfernt und wollten uns in echt treffen. Aber diesen Kaffee in echt, den müssen wir leider nachholen. Wir treffen uns heute digital, weil wir es sonst nicht zeitlich hingekriegt haben. Dein Roman heißt Gretas Männer, ist im Februar bei Ullstein erschienen, also Februar 2026, für alle, die diesen Podcast vielleicht viel später erst hören. Und es geht um Greta, die auch die Bienenkönigin genannt wird. Schwarze Witwe hätte auch sehr gut gepasst. Und Greta war 5-mal verheiratet und wird von ihrer Familie total gemieden, weil ihr abgesprochen wird, dass dieses Leben, das sie geführt hat, ein richtiges Leben war. Kann man das so sagen?
Ja, es wird ihr zumindest mal unterstellt, dass sie nicht tief genug liebt. Es wird ihr unterstellt, dass sie die Männer wechselt wie Handschuhe. Und es wird ihr unterstellt, nicht integer zu sein. Also man bezeichnet sie eben in der Familie auch als die Bienenkönigin, deren Männer kurz nach der Paarung sterben. Also eine Frau, die Männer verschlingt, mehr oder weniger. Also das wird ihr vorgeworfen und deswegen hat keiner mehr Kontakt zu dieser Frau oder hält keiner mehr Kontakt zu dieser Frau. Greta hat eine Tochter, die den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen hat. Genau.
Und ich fand es ganz krass, weil bei mir da viele Glocken angesprungen sind zu Themen, über die ich noch gar nicht so viel nachgedacht habe, muss ich sagen. Ich habe so eine kleine Lesestelle. Das ist immer ein bisschen seltsam für Menschen, die AutorInnen sind und im Podcast sind, weil ich bringe immer was mit, was eine Lieblingsstelle von mir ist. Und
Okay,
dann,
ich bin
wenn
gespannt.
normalerweise lesen ja die AutorInnen, aber ich habe eine Stelle dabei, die, finde ich, das ganz gut auf den Punkt bringt. Auf Seite 43. Fünf Ehemänner. Und du wunderst dich, dass man über dich spricht. Dass man über mich spricht, wundert mich nicht. Dass man schlecht über mich spricht, schon. Ich habe die ersten 4 ja weder im Schlaf erdrosselt noch vom Balkon gestoßen oder mit Arsen vergiftet. Sie sind gestorben. Traurig genug, oder? Muss man sich dann über mich das Maul zerreißen? Kann man meine Geschichte nicht eher wie einen tragischen Roman erzählen? So nach Allende-Art? Dann erzähl du mir doch alles. Ich weiß noch gar nichts. Marie hat dir nichts gesagt, weder Gutes noch Schlechtes? Lola schüttelte den Kopf. Wie viel Zeit hast du denn heute mitgebracht? 2 Stunden, dann muss ich Freddy vom Kindergarten abholen. Das reicht für einen Mann. Da treffen sich Greta und ihre Enkeltochter, weil Lola nämlich sich davon nicht aufhalten lässt, dass die ganze Familie den Kontakt abgebrochen hat. Und durch einen wirklich schönen Zufall, den du so schön konstruiert hast, den will ich jetzt gar nicht spoilern, weil ich fand den entzückend, finden die beiden zueinander und Greta beginnt zu erzählen. Und genau das hat mich so berührt, dass diese Greta, und da ist man auch mit der eigenen Voreingenommenheit so schnell dabei, dass die so ein ungewöhnliches Leben geführt hat. Und wie sie ja gerade in dieser Stelle auch sagt, ein absolut tragisches. Ihre Ehemänner sind verstorben. Und anstatt in Greta ein Opfer zu sehen und jemand, der ein schlimmes Leben hatte, aber auch gleichzeitig ein sehr selbstbestimmtes Leben, wird sie abgewertet. Und ich finde, da schwingt so viel mit, weil ich bin ja ein feministischer Podcast hier. Ich finde, da schwingt so viel mit. Zum Beispiel eben absolute Misogynie, also dass dieser Frau abgesprochen wird, eine gute Frau zu sein. Ganz offensichtlich kann sie ja keine gute Frau sein, weil das ist kein gutes Frauenleben. Und gleichzeitig Altersdiskriminierung, dass also auch im Alter da keine Rücksicht genommen wird auf sie. Also, und auch die Lebensläufe der Frauen, die vor uns waren, werden so abgeurteilt. Das finde ich doch erstaunlich. Und darüber habe ich eigentlich spannenderweise noch gar nie so viel nachgedacht.
Also vielleicht kann ich ein bisschen zur Entstehungsgeschichte von Greta etwas sagen, denn mir ging es ganz genauso wie dir. Ich habe mir nicht viele Gedanken darüber gemacht, aber bin immer wieder mit so Situationen konfrontiert worden, wo zum Beispiel, ich erinnere mich, da war ich vielleicht, ich weiß nicht, eine junge Frau, da hat mir mein Opa gesagt, dass seine Nachbarin mit über 50, also ich selber bin ja nun auch über 50, damals kam es mir so vor, als sei diese Frau sehr alt gewesen. Heute würde ich das jetzt natürlich verneinen aus dem heutigen Blickwinkel heraus, aber damals kam es mir vor, ja, sie ist schon alt. Und diese Nachbarin meiner Großeltern hat nochmal geheiratet, im Alter von über 50 Jahren. Und ich erinnere mich, wie mein Opa damals gesagt hat, wieso muss die jetzt nochmal heiraten? Und das ist so eine Frage, die mich heute, ganz ehrlich, die mich empört, weil ich mir denke, wieso muss man sich denn rechtfertigen als Frau, wenn man noch einmal ja sagt zu jemanden, wenn man mutig ist, wenn man aufgeschlossen ist, ja, einer neuen Liebe, einem neuen Gefühl gegenüber, dann ist das doch großartig, bedarf keiner Rechtfertigung. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte zurück, wie ich tatsächlich auf die Idee gekommen bin, Greta zu schreiben. Ich kann in der Öffentlichkeit nicht lesen, muss man sagen. Also ich kann, wenn ich lese, muss ich das im stillen Kämmerlein tun. Also wenn ich in der U-Bahn sitze, in der Bahn sitze, wenn ich Reisen tue, dann kann ich nicht lesen. Was mache ich? Ich beobachte Menschen. Ich mache das mit einer großen Freude. Ich beobachte sehr gerne Menschen. Also sollte irgendjemand mal mit mir in einer Bahn sitzen, dann muss er sich dessen bewusst sein, er wird beobachtet. Und ich saß in dieser Bahn, ich weiß gar nicht mehr, wo es hingegangen ist. Und neben mir in diesem Vierer-Sitzabteil saßen zwei betagte Damen. Die waren schon bestimmt so über 70 und sprachen über eine abwesende Freundin. Und ich betone, es wurde mehrfach im Gespräch betont, unsere Freundin, sagten sie. Und diese Freundin, zweimal verwitwet, hat nun zum dritten Mal geheiratet. Und diese zwei Frauen haben fürchterlich über die abwesende Freundin hergezogen. Es wurde dieser Frau alles unterstellt. Ja, sie sei gefühllos, sie sei untreu den Toten, bitte, den toten Männern gegenüber untreu. Na, wie, also, na, sie sei habgierig auf das Geld des neuen Mannes aus. Sie sei oberflächlich, liebt nicht tief genug. Denn wenn man tief genug liebt, dann immer über den Tod hinaus und so weiter und so fort. Und ich saß da und bekam immer größere Ohren. Und eine große Wut, ja, weil ich gedacht habe, also dass in unserer Gesellschaft, und wir nennen uns ja fortschrittlich, auch Frauen gegenüber fortschrittlich, nach wie vor diese Meinung besteht, dass eine Frau über den Tod hinaus ihrem Mann treu und ergeben sein muss, das ist ja schlimm genug, aber dass das unter Frauen und auch unter Freundinnen auch noch so gehandhabt wird, das hat mich schon einigermaßen entsetzt. Und mir tat diese abwesende Freundin sehr leid. Und ich habe mir überlegt gleichzeitig, wie müsste das Leben einer Frau aussehen, die über jeden Zweifel erhaben ist, die all das nicht, diese Boxen nicht tickt, die quasi perfekt ist, ja? Und dann habe ich gleich gedacht, so, und die, meine Protagonistin, da packen wir gleich noch zwei Männer drauf. Drei reichen nicht, fünf. Fünf soll sie haben und trotzdem über jeden Zweifel erhaben sein. Und ich habe, so kam die Idee zu Greta. Sie hat sich ja in, das darf ich, so viel darf ich sagen, keiner dieser Männer ist von ihr verschuldet gestorben. Es waren alles tragische Todesfälle. Und ich habe ja nun einige Lesungen hinter mich gebracht mit Greta. Und neulich saß ich meistens sind es Frauen, die zu den Lesungen kommen, muss ich sagen. Also das wird durchaus auch von Männern gelesen, aber die meisten Leser sind LeserInnen, so. Und bei dieser Lesung war aber ein Herr dabei, der das Buch noch nicht gelesen hatte, und der hat sich dann gemeldet und gefragt: Wieso sind die denn alle tot? Was hat die Greta falsch gemacht? Und das ist genau diese, hat sie ihre Männer nicht gut genug gepflegt? Und ich musste dann wirklich schlucken, weil ich gedacht habe, jetzt schau, jetzt hast du schon eine über jeden Zweifel erhabene Frau geschaffen. Ich muss dem Herrn zugute halten, er hat das Buch ja noch nicht gelesen, also er kannte Greta noch nicht quasi. Und dennoch, das ist der erste Gedanke, den man hat, wenn einer Frau die Männer wegsterben, was hat sie falsch gemacht? Und das ist so etwas, das steckt irgendwie im Denken der Menschen nach wie vor drin. Ich finde das schade. Also, und ich hoffe, dass jemand, der Gretas Geschichte liest, dann sagen kann, ach, sieh eine an. Also die hat ja nun wirklich sich nichts vorzuwerfen. Das hoffe ich, dass das passiert. Ja.
Also mir persönlich ging es so, dass ich das Gefühl habe, Greta hat sich nichts vorzuwerfen. Im Gegenteil, so wie sie sagt, es ist eine absolut tragische Geschichte und da geht es ja viel um Schuld, wie du schon gesagt hast. Also ich meine, hat sie die Männer nicht gut genug gepflegt, dass sie gestorben sind, ist ja schon absurd genug, aber das setzt sich ja fort in Frauenleben. War sie nicht nett genug zu ihrem Mann, dass sie geschieden ist? War sie nicht gut genug zu ihren Kindern, dass sie nicht wohl geraten sind? Am Ende ist es irgendwie immer die Schuld der Frau und
So.
das spitzt du extrem gut zu in diesem Buch mit Greta, die einfach so ein außergewöhnliches Leben führt. Fünf Männer, das sind schon einige.
Ja. Was mich aber auch beim Schreiben dieses Romans umgetrieben hat, war die Frage, wie stark muss eine Frau den gesellschaftlichen Normen, dem, was die Gesellschaft von ihr erwartet, entsprechen? Da hat ja Greta nie darauf geachtet. Sie hat einfach ihr Leben gelebt und hat das versucht, das so zu tun, was sie für richtig gehalten hat und was für sie sich richtig angefühlt hat. Und dann auch die zweite Frage, wie stark muss eine Frau, eine Mutter sich opfern für ihr Kind? Es ist ja nun auch so, dass sich auch in erster Linie Gretas Tochter von ihr abwendet. Auch hier wollen wir den Grund dafür nicht verraten, aber sie wendet sich ab und unterbricht oder bricht den Kontakt zur Mutter ab. Nicht zuletzt auch aufgrund dieser familiären Bedingungen, denen sie ausgesetzt wird. Und auch da gibt es im Chat, wenn ich das so bei Lovely Books oder so mir die Diskussionen darüber anschaue und durchlese, es ist schon eine Frage, die sehr viele Mütter auch umtreibt. Was hat sie denn da ihrer Tochter angetan, dass sie immer neue Männer angeschleppt hat? Auch das ist so eine, es ist nicht nur die Gesellschaft, so, sondern auch innerhalb der Familie, die Familienmitglieder, die auch ähnlich denken und auch denken, so, jetzt bin ich als Tochter da und habe die Anspruchshaltung, dass meine Mutter nach mir, neben mir keine weiteren Götter zu haben hat. Ja, auch das noch ein, ich sage jetzt mal, ein Thema, über das gesprochen werden darf. Ne? Also diese Überlegung zuzulassen als Mutter, wie hoch ist der Prozentsatz von mir als Mensch, der sich nur vollumfänglich dem Kind aufopfert und dem Kindeswohl und wie viel Greta, wie viel Eigenbedarf darf ich zulassen?
Ja, wobei Greta natürlich irgendwann an dem Punkt ist, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert,
Ungeniert, ja.
was ihre persönliche Entwicklung total begünstigt. Also Greta macht ja eine ganz große Entwicklung durch. Wir folgen in dem Buch durch Erzählungen ihres Lebens, eben Gretas Werdegang und ihren tragischen Verlusten und die entwickelt sich so wahnsinnig weiter und das macht so Spaß zu lesen, weil sie, und wir sprechen hier von, das Buch fängt an in den 50er Jahren, wir sprechen hier von einer Frau, die mit Konventionen gelebt hat, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Und die trotzdem es geschafft hat, erhobenen Hauptes durch ihr Leben zu gehen, die Chancen des Lebens wahrzunehmen und auch für sich immer was mitzunehmen. Also sie ist ja kein Opfer, sie ist nicht Opfer der Umstände, dass sie dann eben allein ist und jemand Neues finden muss und dann, ja gut, dann nehme ich den, sondern sie bestimmt ihr Leben selbst und mit jedem Mann verändert sie sich auch. Und da gibt es dieses schöne Bild mit der Kleidung, die sich in diesem Buch so findet. Es war auch Teil von deinem Blogger-Paket. Ich hatte ja Glück, dass ich sogar ein Blogger-Paket bekommen habe. Ich kriege nie ein Blogger-Paket. Ich glaube, ich gelte mit meinem Podcast nicht als Bloggerin. Und ich weiß gar nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, weil alle anderen kriegen immer so voll schöne Sachen. Aber diesmal habe ich auch super schöne Sachen bekommen, mit so viel Liebe zusammengestellt, weil diese Kleidung, also Stoff hat in ihrem Leben ziemlich schnell eine wichtige Rolle. Stoffe und Mode und die Dinge zu schneidern. Aber auch ihr Stil verändert sich und man kann praktisch ihrer inneren Veränderung folgen, dadurch, dass sie sich anders kleidet.
Es ist tatsächlich, ich selber habe ja eine große Affinität zur Mode. Ich habe auch mal in einer Modefachschule als Dozentin gearbeitet. Also das ist so eine Thematik, die mich natürlich schon auch begleitet, der ich mich gerne widme. Und deswegen habe ich Greta in dieses Milieu gesetzt, weil ich mich selber darin so wohl fühle. Dieses Stoffgeschäft, von dem hier die Rede ist, gibt es als echtes Geschäft, hat es das tatsächlich gegeben. Meine Schwiegermutter, die leider nicht mehr lebt, hat so ein Stoffgeschäft besessen. Und deswegen konnte ich quasi bei der Beschreibung dieses Stoffgeschäftes, bin ich innerlich im Kopf nochmal vor Ort gewesen, in der Vergangenheit zurückgereist und habe mich erinnert, wie war denn dieses Stoffgeschäft aufgebaut? Wie ist sie umgegangen mit den Stoffen? Und ich habe mal im Literaturhaus Stuttgart hat Hannelore Schlaffer, sie ist Literaturwissenschaftlerin, ich habe bei ihrem Mann vor gefühlten 100 Jahren mal promoviert, deswegen kenne ich das Ehepaar Schlaffer, sind beide Literaturwissenschaftler. sehr viele kluge Gedanken mitgenommen. Und Hannelore Schlaffer hat ein Buch geschrieben, das hieß alle oder heißt Alle meine Kleider. Und da beschreibt sie ihren eigenen Werdegang anhand der Art, sich zu kleiden, wie sich das bei ihr verändert hat. Und ich habe mich so ein bisschen daran zurückerinnert, wie Hannelore Schlaffer dieses Buch vorgestellt hat. Im Literaturhaus Stuttgart, da hat sie erzählt, dass sie hat das auch mit so einer Geschichte der Mode verglichen, hat gesagt, also dass es eine Zeit gab, auch im 18., 19. Jahrhundert, da gab es für die Frau nicht viele Möglichkeiten, ihre eigene Gesinnung auszudrücken, außer über die Kleidung. Die Kleidung, die Art, wie man den Fächer gehalten hat, die Weite des Ausschnitts des Dekolletés, das waren Ausdrucksmöglichkeiten der Frau. Die Frau hatte selber keine Stimme in der Gesellschaft, aber die Kleidung war schon immer eine Art, sich selber auszudrücken. Und so habe ich bei Greta eben auch versucht, ihre Kleidung immer den gegebenen Umständen anzupassen.
Wobei ich zwischendrin, also es liegt aber daran, dass ich gerade eine Freundin habe, die mitten im Scheidungsprozess ist. Und da habe ich mich zurückerinnert und dachte, es gab so viele Sachen, die ich ausgemistet habe, als ich mit meinem ersten Mann nicht mehr zusammen war, weil ich die gekauft habe, weil ich dachte, ich möchte Dinge anziehen, die ihm gut gefallen. Bei Greta ist es nämlich genau anders. Die fügt sich in ihr neues Leben ein und entwickelt ihren Stil weiter und entwickelt sich weiter. Und da hat es gar nicht diesen Beigeschmack, den ich jetzt da in meinem Kleiderschrank hatte, sondern bei ihr ist es wirklich Selbstermächtigung und Weiterentwicklung. Und vor allem die Greta, die dann Lola kennenlernt, die stelle ich mir so gut gekleidet und so bei sich vor, so wie sie auch beschrieben wird. Das ist ein Life-Goal.
Ja, so ein kleines bisschen ein Vorbild. Ich wünschte, ich könnte mit über 80 dann so dastehen, wie ich Greta dastehen lasse. Also ein hohes Ziel. Eine Dame, die einfach sich ja weiß zu kleiden, nicht zu auffällig, dezent genug, immer ein Hauch von Eleganz, ohne zu überladen zu sein. Also sehr beeindruckend, diese Frau. Und merkwürdigerweise, oder was heißt merkwürdigerweise? Also ich beim Schreiben eines Buches, also für mich ist Greta jetzt fast schon kein fiktiver Charakter. Für mich ist Greta durch das Schreiben und durch diesen Umgang mit ihr fast schon zu einer Person geworden, als würde ich sie kennen. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes, dass ich zu den Menschen, zu den Protagonisten meiner und Protagonistinnen meiner Bücher eine besondere Beziehung aufbaue und die dann so auch so ein Eigenleben bekommen. Also mich hat während des Schreibens fragen immer wieder meine Kinder, und wie geht's dann, was macht dann und was wird die dann machen oder so? Und ich sage dann immer, ich habe keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Mal gucken, was sie macht. Und dann ist es, das hört sich natürlich merkwürdig an, weil ich ja diejenige bin, die das schreibt, aber irgendwie entwickeln die tatsächlich, das ist ein ganz merkwürdiges Phänomen, dass die Figuren ein Eigenleben entwickeln und so, als würden sie sich selber in diese Geschichte hineinschreiben. Und Greta hat sich ein Stück weit auch selber geschrieben. Ja, hat sich selber zu dem entwickelt, was sie ist oder wurde.
Greta hat so viele Facetten in dem Buch, weil sie eben so viel Veränderung durchmacht. Und dann gibt es aber immer die Blenden ins Jetzt, wo sie eben sich mit Lola unterhält. Und ich dachte so, ja, Lola hat noch Potenzial, die ist noch jung. Also das ist so ein ganz großer Unterschied zwischen dieser unglaublichen lebensweisen Greta und Lola, die fast ein bisschen naiv daherkommt, manchmal auch irgendwie überrascht ist, was sie da gerade wieder einreißt, weil sie das jetzt einfach macht, mit ihrer Mutter zum Beispiel, mit der sie ganz symbiotisch eigentlich ist. Da reißt der Kontakt ein bisschen ab, weil die so sauer ist, dass die jetzt die Oma kontaktiert. Und die geht an viele Dinge so ganz naiv und frisch ran, dass man denkt, wenn die alles gelesen hat, was Greta erlebt hat, denn Greta schreibt alles auf, dann wird auch für Lola das einen großen Sprung nach vorne geben, weil die dann so viel mehr übers Leben verstehen wird. Aber sie kommt sehr wie so eine weiße Leinwand kommt sie daher im Buch. Also die Entwicklung von Lola ist dann wahrscheinlich was, was dann erst am Ende des Buch, nach dem Buch wahrscheinlich passiert, oder?
Also zunächst einmal, diese weiße Leinwand, von der du sprichst, ist ein sehr schönes Bild, ist ja nur in Bezug auf die Greta. Und zwar deswegen, weil natürlich die Lola hat ja keine Chance, irgendetwas über Greta zu wissen, weil ja in der Familie nicht über Greta gesprochen wird und ist auch bis auf ein einziges, kein Bild von Greta existiert. Also die Frau ist ausgelöscht. Insofern ist sie tatsächlich ein unbeschriebenes Blatt. Aber ich glaube durchaus, dass auch sie schon im Roman eine Entwicklung durchmacht. Allein schon die Beziehung zu ihrer Mutter, die ja davor sehr, zu ihrer Mutter Marie, die davor sehr symbiotisch gewesen ist. Es findet ein Abnabelungsprozess statt. Dadurch, dass Lola nun einfach eine andere Perspektive auf ihre eigene familiäre Vergangenheit erfährt durch Greta, nabelt sie sich ein Stück weit von Marie ab. Also diese ständigen Telefonate, der ständige Austausch, hier ist Lola und Marie sind ja am Anfang des Romans eigentlich sehr symbiotisch, sehr eng miteinander verbunden. Und das ist ja so nicht mehr. Auch die Lola findet im Laufe des Romans einen Weg, ihrer Mutter Paroli zu bieten, einer sehr übergriffigen Mutter, so viel darf vielleicht verraten werden. Marie ist sehr manipulativ und wird auch, also das ist auch sowas, was mich sehr belustigt, wenn sich dann Menschen über Marie so schrecklich aufregen und sagen, wie konntest du eine so böse Frau erschaffen? Und ich denke, sie ist nicht per se böse, sie ist einfach sehr eigen und sehr narzisstisch, aber ja, also Marie wird nicht besonders gemocht in der Bookie-Szene. Und Lola schafft es, sich von dieser Mutter zu distanzieren und da zumindest einen Schritt zurückzugehen und eine andere Sichtweise auf sie. Also dieser Abnabelungsprozess findet durchaus statt. Aber ich gebe dir recht, am Anfang ist sie sehr naiv und sehr einfach auch in Maries Sichtweise gefangen. Und dieser Schritt weg von Marie hin und die Neugier auf Gretas Geschichte, zu sagen, so, ich höre jetzt nicht mehr darauf, was meine Mutter über Greta zu sagen hat oder vielmehr zu schweigen hat, sondern ich schaue mir das mal, ich gehe mal außerhalb dieser Komfortzone und höre mir mal diese Geschichte aus der ersten, quasi aus der ersten Quelle an und höre mal Greta zu. Das ist ja schon auch der erste Schritt auf die Unabhängigkeit hin. Hoffe ich wenigstens. Also hoffe ich für Lola. Ja.
Die ja auch in so einer ganz klassischen weiblichen Lebensphase gefangen ist. Die hat gerade ein kleines Baby und der Größere geht noch in den Kindergarten. Die ist immer gehetzt, die muss immer zu bestimmten Zeiten wieder da sein und ihn abholen. So ihre Fenster sind ziemlich klein, um auch sich Greta zu widmen, aber sie nimmt sich die Zeit trotzdem und natürlich wird da dieser Aufprall der Generationen noch mal deutlicher, weil Teile des Buchs spielen auch auf einer Demenzstation. Und das ist für Lola der totale Schock. Sowas hat sie noch nie erlebt. Sie weiß überhaupt nicht, wie sie damit umgehen soll. Sie fühlt sich bedroht. Sie hat da überhaupt keine Anknüpfung, keine Handlungsvorbilder. Sie hat einfach mit alten Menschen, mit dementen Menschen noch nie zu tun gehabt. Und dadurch wird natürlich auch diese Lücke zwischen den Generationen und die Lücke des Verständnisses füreinander so deutlich, weil wenn man noch mal auf Greta zu sprechen kommt, eine Frau, die immer wieder heiratet, ja, was führt die im Schilde? Braucht die überhaupt noch Nähe? Braucht die noch Intimität? Und gerade auf dieser Demenzstation wird es noch mal ganz deutlich, wie wichtig das ist, egal in welchem Alter, dass man diese Nähe hat, wie auch immer die sich dann darstellen kann. Aber Nähe ist so wichtig und so auch für Greta so, so wichtig. Wobei ich möchte ein bisschen milder mit Marie sein, mit ihrer Tochter, weil es ist eigentlich ein Leben voller Trauma. Also eigentlich sind so viele krasse Schicksalsschläge in diesen beiden Leben. Und Greta geht da so ein bisschen stoisch auch durch. Also sie sagt so, ja gut, müssen wir
Ja,
jetzt gucken, was als nächstes passiert.
genau.
Und ich glaube, in Marie knallt es dann halt Richtig. Also dadurch, dass sie einfach als Kind reingeworfen ist in das, was da alles passiert in Gretas Leben, wirkt dieses Trauma in ihr einfach deutlich stärker. Also transgenerationales Trauma. Die eine, die schiebt es einfach weg und die andere lebt es aus
Absolut.
und hat all diese Verletzungen, dieses Verlassenwerden. Das trägt sie alles mit sich rum und deshalb leidet sie auch wie ein Hund, als Lola sich abwendet. Und das ist schon eine tiefe Geschichte. Aber wie ich habe am Anfang gesagt, das ist der totale Page-Turner. Also man kann das wirklich so weglegen. Ein super Urlaubsbuch auch. Kann man mitnehmen, kann man so weglesen, jede Seite spannend. Man möchte abends, man hofft, dass schon die nächste Gelegenheit wieder kommt, dass man lesen kann. Bei mir zum Beispiel abends. Aber wie gesagt, ich bin gnädiger mit Lola, mit Marie. Marie hat für mich einen kleinen Softspot und ist ja auch genau diese Generation dazwischen. Es ist so die Boomer-Generation, die nicht genau, nicht Fisch, nicht Fleisch. Immer noch irgendwie gefangen in den alten Konventionen. Dann teilweise schon an Ansprüchen von Befreiung gemessen. Die haben den ganzen zweiten Feminismus voll mitbekommen, aber sind trotzdem ziemlich konservativ und haben schon klare Rollenbilder. Da gibt es ja
Absolut.
oft viel Unverständnis. Wir haben oft schon im Podcast drüber gesprochen, wie wenig Verständnis da teilweise genau aus dieser Elterngeneration ist für die Leben, die wir jetzt als Jüngere leben.
Also ich gebe dir vollumfänglich recht, das, was nicht beachtet wird bei den bösen Stimmen zu Marie, die auf große Ablehnung trifft, wird häufig vergessen, dass Greta in all den Schicksalsschlägen, all diesen Schicksalsschlägen als Erwachsene hat begegnen oder diese Schicksalsschläge als Erwachsene hat wegstecken dürfen oder müssen. Während Marie ja ein Kind war. Und das macht mit einem Kind ferner noch zusätzlich, Greta hat diese Entscheidungen getroffen für sich und für Marie. Und Marie musste sie als unfertiger, kleiner, sensibler Mensch selber wegstecken und damit leben. Es waren nicht ihre Entscheidungen. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht ein bisschen außer Acht gelassen wird. Man sieht jetzt diese erwachsene Marie, die über 50 ist, die eine erwachsene Tochter hat und kann ihr Verhalten nicht verstehen. Und ich versuche dann immer eine Lanze zu brechen für Marie, weil ich denke, ja, man muss eben auch sich vor Augen halten, was sie hat ertragen müssen, ja, in jungen, jungen Jahren. Und insofern, ja, stimme ich dir absolut zu. Und sie ist auch gefangen zwischen dem Tun der eigenen Mutter, ihren eigenen Gefühlen und tatsächlich mehr noch gesellschaftlich, merkwürdigerweise, schaut Marie mehr auf das, was die Gesellschaft von ihr erwartet, als es Greta tut. Ja, also obwohl sie ja einer jüngeren Generation angehört.
Aber manchmal nimmt man ja auch Scham auf für Dinge von Eltern, für die, die
So.
sich gar nicht schämen, aber man selber findet es ganz unangenehm. So ganz kleine Sachen können das sein und dann macht man es genau anders, als die
So man
Eltern
sieht
es gemacht
das. Ja,
haben.
ja. Und das ist auch etwas, was im Buch, es gibt eine Stelle, bei der auch dediziert gesagt wird, da kommt Marie selber zu Wort und sie sagt, ich werde es auf keinen Fall so machen wie meine Mutter. Ja, also dieses nicht aus sich selber heraus agieren zu wollen, sondern zu sagen, egal was, es darf aber nicht so sein, wie meine Mutter agiert hat. Und das ist etwas, das ist natürlich traurig, aber das haben wir auch nicht immer im Griff. Manche Entscheidungen kommen eben aus dem Bauch heraus und werden halt so getätigt. Ja.
Ja, aber dieses Buch, das kommt so locker flockig durch die Vordertür und hinten raus stößt es so viele Dinge an. Und ich habe gesehen, es ist ja auch nicht dein erstes Buch, das ist dein dritter Roman, der schon erschienen ist. Und die anderen haben ja durchaus auch total feministische Themen. Da geht es um
Ja.
Mental Load, da geht es um auch die Geschichte um deine Geschichte, würde ich jetzt mal tippen, im
Ja,
ersten Buch.
ja.
Aber drum kann es einen, wenn man dich kennt als Autorin, nicht überraschen, dass dieses Buch hier noch einen feministischen Aspekt hat. Aber wenn es in der Vermarktung, finde ich, vom Verlag haben sie das beflissentlich vermieden und haben gesagt, das ist ein wunderbarer Frauenroman, lest ihn. Es geht fünfmal um die große Liebe, aber das spoilere ich schon mal. Das ist nicht fünfmal die große Liebe, wobei es ist nicht immer die Liebe zum Mann, die sie zum
So ist
Heiraten bringt.
ja
Aber es
sehr
ist
schön.
eigentlich fünfmal die große Liebe. Und ich habe auch noch mal das Wort Altersdiskriminierung nachgeschlagen, also im Internet. Und das Internet bezieht sich da die ganze Zeit auf Beruf, auf Schönheit, aber viel weniger darauf, wie sich Leben entspinnen, dass man zum Beispiel im Alter noch verrückte Dinge tut und dafür diskriminiert wird oder dass man ein Recht auf Sexualität hat. Also ich
So
meine,
ist es.
genau das ist ja der springende Punkt. Es wird Greta abgesprochen, dass sie noch irgendwie Spaß haben sollte im Leben, nachdem ihr erster Mann verstorben ist. Und dass sie knalljung und man denkt nur so, ja, aber ihr Leben geht doch gerade erst los. Aber es ist genau das, was ihr abgesprochen wird. Und wir haben so oft schon im Buchclub hier und auch im Podcast über das perfekte Opfer gesprochen. Frauen können es einfach nie recht machen. Also das perfekte Opfer, das war vor allem zum Beispiel im Zusammenhang mit Vergewaltigungen. Also wie verhält sich eine Frau richtig, nachdem sie vergewaltigt wurde, damit sie ein richtiges Opfer ist? Also sie darf nicht zu gefasst sein, sie darf aber nicht zu aufgelöst sein. Sie sollte am besten nicht die Therapie vor der Anklage machen. Das hat irgendwie auch Aspekte. Und am besten ist sie eigentlich, wenn sie tot ist. Und für Greta wäre es eigentlich auch am besten gewesen, sie hätte eigentlich all das abgeschnitten, um ein gesellschaftlich akzeptiertes Leben zu führen, hätte sie eine nette Witwe sein sollen, aber sie war zu hübsch und zu schlau und sie hatte auch noch was vor im Leben und hat einfach nicht mitgemacht und hat
Ja.
sich vor allem auch beruflich total entwickelt. Ich finde, wenn man über Greta spricht, muss man auch noch mal sagen, das ist nicht eine Frau, die sich ihrem Leben ergeben hat, sondern die immer selbstständiger wurde und immer kreativer und immer freier gelebt und gearbeitet hat, was ich irre gut finde.
Ja, also sie macht tatsächlich einen sehr, sehr großen, auch eine sehr große berufliche, persönliche Entwicklung und die Idee, dass eine Frau das tun kann, hat mir sehr gefallen, weil ich glaube, dass solche Frauen sehr selten sind. Wir sind viel zu häufig dann doch noch in diesem Denken, bleiben im Denken verhaftet. Wie kann ich es denn möglichst allen recht machen? Zwar haben wir im Hintergrund, im Kopf diesen Satz, ich kann es nicht jedem recht machen. Aber wir tappen in diese Falle, ja gut, dann wenigstens möglichst vielen. Ja, also dieser Schaden an dem Ansehen von außen, der muss möglichst gering gehalten werden. Und das ist schon eine Denke, die ich den Frauen mehr bescheinige als den Männern. Also das ist im tagtäglichen Umgang, ob jetzt mit meinem eigenen Mann, oder mit den Männern, mit denen ich halt beruflich oder auch in der Großfamilie zu tun habe, die sagen dann, wenn ich so als Bedenkenträgerin sage, ja, aber das kann ich doch nicht machen, dann kommt immer so der Satz, wieso nicht? Mach's doch einfach. Also das ist so dieses, ja, so wäre ich eigentlich auch ganz gerne. Das finde ich ganz toll. Und deswegen hab ich die Greta so sein lassen. Ich finde, das dürfen wir uns gerne vornehmen. Etwas mehr dieses, das fühlt sich jetzt gut an, das mache ich jetzt. Ja, und ich bin niemandem darüber Rechenschaft schuldig und ich bin auch für die Meinung, die die Welt von mir hat, nicht vollumfänglich selber verantwortlich. Nicht für alles, was man tut und worüber sich dann die Umwelt um mich herum eine Meinung bildet, bin ich verantwortlich. Und so ist haben sich auch sehr viele in Gretas Roman, in Gretas Umfeld eine Meinung über sie gebildet, die aber überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Und das ist etwas, womit der Roman immer wieder spielt, mit der Perspektive von Greta und der Perspektive von außen. Wie sieht denn die Umwelt ihr Tun? Wie wird sie wahrgenommen von außen? Und da gibt es sehr, sehr große Diskrepanzen. Ja. Und das Zweite, was du auch angesprochen hast, das Thema Erinnerung oder vielmehr Demenz, der Umgang mit Erinnerungen, diese sehr große Subjektivität von Erinnerungen. Also das, woran wir uns erinnern, ist ja schon sehr selektiv und die Art der Erinnerung ist auch sehr subjektiv. So werden auch Dinge im Roman ein und die gleiche Begebenheit von unterschiedlichen Menschen anders erzählt, weil anders wahrgenommen und anders erinnert. Ne? Und das alles kann gipfeln eben in dem kompletten Verlust der Erinnerung, wie wir das beim letzten Mann von Greta, der an Demenz erkrankt ist, deswegen auch diese Demenzstation, feststellen, dass es also auch gipfeln kann in dem kompletten Verlust dessen, woran wir uns erinnern. Ja. Das war so mein zweites großes Thema. Einmal die Emanzipation und dann die Subjektivität der Erinnerungen.
Ja, vor allem ist so interessant, während Gretas Leben zerbricht immer wieder, wird sie beneidet von Menschen.
Ja.
Und das finde ich so absurd. Das ist so absurd, dass es dann eben in diesem Blick von außen, da zitierst du dann sozusagen Menschen aus ihrem Umfeld, ganz smart eingeflochten in die Geschichte, da haben die Menschen das Gefühl, die ist ja was Besseres trotzdem. Dabei ist die gerade absolut am Boden zerstört und hat ihr Leben praktisch verloren. Und alles, was sie an Zukunft so vor sich gesehen hat. Und es gibt Menschen, die dann sagen, ja, aber die arbeitet jetzt in dem anderen Laden und eigentlich hat die ja Abitur und die hat ja nur schöne Augen gemacht und das ist ja alles nur Zufall, dass sie das alles kann. Es ist ganz verrückt. Und die Frage ist eben bei dieser ganzen Schuldzuweisung, ob da nicht eben auch der Neid mitspielt, so wie bei den zwei Freundinnen. Ich sag's mit Anführungszeichen, vielleicht könnt ihr die hören, während ich es sage. Die Freundinnen, von denen du erzählt hast aus dem Bahnabteil vom Anfang, die haben eben auch vielleicht ein Stück weit Neid. Vielleicht würden die auch gerne ein altes Leben zurücklassen und sehen gar nicht die Schmerzen, die das mit sich bringt, wenn genau solche Umbrüche kommen. Also aus wie viel Drama und Trauma kommen all diese Frauen, die verwitwet sind, um dann eben wieder Hoffnung im Leben zu haben und wieder Raum neben ihrer Trauer zu finden für einen anderen Menschen. Ich meine, das ist ja eigentlich großartig. Und statt sich zu freuen, sagen die, jetzt, was muss die noch mal
Das muss
heiraten?
sie,
In
genau.
ihrem
Und das ist
Alter, hör mal.
so diese Altersdiskriminierung, dass man also unterstellt, ab einem gewissen Alter hat man auch keine Bedürfnisse mehr zu haben. Ne? Und da hat man dann still in seinem Kämmerlein zu sitzen und Socken zu stricken für die Nachkommen. So ist das Bild. Und gleichzeitig auch diese Annahme, also die einzige Rolle, die eine Frau annehmen darf, die ihr nicht streitig gemacht wird und nicht hinterfragt wird, das ist die Opferrolle. Also wäre Greta von Anfang an, sagen wir mal, der erste Mann gut sehr früh ge gestorben, dann hat man den zweiten gerade so hingenommen, aber als der zweite starb, hätte sie spätestens dann sich schwarz kleiden, sich zurückziehen und bis an ihr Lebensende still dahin vegetieren sollen. Und das wäre eine von der Gesellschaft akzeptierte Form der Bewältigung gewesen, der ne, Situationsbewältigung. Und in dem Augenblick, wo eine Frau die Initiative ergreift und sich etwas nimmt, dieses sich etwas nehmen, das wird komplett, also das wird einfach als sehr negativ gesehen. Eine Frau hat nicht zu nehmen, sie hat zu geben, sie hat zu empfangen, wenn ihr etwas in den Schoß fällt, aber sich proaktiv etwas zu erarbeiten, sich zu nehmen, die Initiative zu ergreifen und zu sagen, so, ich baue mir hier jetzt etwas auf, geschäftliches, oder ich gehe diesen Schritt oder ich wähle einen dritten Mann, das wird komplett verpönt, unabhängig davon, ob sie sich schuldig macht oder nicht. Und das habe ich jetzt auch festgestellt bei den Lesungen zu Gretas Männern, dass ihr das nicht so vollumfänglich verziehen wird, dass sie sich fünfmal einen Mann genommen hat, obwohl sie keine Schuld daran trägt. Also man hätte, glaube ich, 2 bis 3 Männer, aber 5 geht nicht, zu viel. Ja. Und das finde ich nach wie vor sehr interessant, diese Ansicht, wir geben vor, so weltoffen zu sein. So, jetzt hört man wieder die Handwerker bei mir im Keller, Entschuldigung. Und trotzdem wird das einer Frau nicht zugesprochen. Das finde ich eine traurige Erkenntnis.
Wahrscheinlich hört man die Handwerker gar nicht, wenn man den Podcast hört. Aber das ist genau der Gedanke, den ich auch gerade hatte, dass jetzt habe ich ihn aber auch dort direkt wieder verloren vor lauter Handwerker. Was hattest du gerade noch gesagt vor den Handwerkern?
Dass die Frauen sich etwas nehmen dürfen und dass es ihnen aber nicht wohlmeinend aufgenommen wird. So.
Ja, und davor hast du nämlich gesagt, und das war mein Gedanke, wir denken immer, wir wären so fortschrittlich. Wir denken immer, wir wären so aufgeklärt. Aber ich finde, gerade in so kleinen Dingen können wir ganz oft erkennen, wie viel Konvention und wie viel Rollenklischee wir im Kopf haben, die wir nicht einfach abschütteln können. Und natürlich steigt man als Leserin oder Leser auch in dieses Buch ein und sagt, das ist aber eine komische Geschichte, was wie fünfmal irgendwie. Das ist ja schon. Ne, und man kriegt ja auch als lesende Person alle Seiten sozusagen erklärt und fühlt sich vielleicht manchmal eben auf Maries Seite und denkt so, muss die der das so antun, diesem Kind? Warum wird das arme Kind da noch mit reingezogen? Spätestens da hätte sie ja sagen können, ich bin jetzt für immer in diesem einen Leben eben gefangen, was soll's? Aber sie tut's eben nicht und sind wir da dann so viel emanzipierter und weiter in unserer Gesellschaft? Naja, oberflächlich schon, aber wenn man ein ganz kleines bisschen unter der Oberfläche kratzt, und das spürt man selbst beim Lesen, und wenn man drüber nachdenkt, merkt man, wie verhaftet das alles ist. Und da sind wir wahrscheinlich nicht besser als andere Gesellschaften auf der Welt, die dann verwitwete Frauen ausstoßen und ächten und eben auch die Rechte von verwitweten oder geschiedenen Frauen massiv beschneiden. Das machen wir vielleicht nicht formal so offensichtlich, aber wenn man schaut, welche steuerlichen Aspekte bei Alleinerziehenden gelten oder auch bei Verwitweten, Augen auf, Leute, wenn ihr jung verheiratet seid, achtet auf eine gute Vorsorge und gute rechtliche Regelungen. Da gibt es eine ganze Podcast-Folge dazu. Die verlinke ich sehr gerne in den Shownotes. Verwitwet sein, geschieden sein, alleinerziehend sein. Das ist kein gesellschaftlich akzeptierter Rahmen bei uns immer noch. Das ist was, was auch bitte einfach verschwinden soll. Dabei sind wir Frauen dann Versorgerinnen. Wir kümmern uns um Familien. Wir sind Familien ohne Männer und werden aber nicht als solche wahrgenommen. Und Greta steht ja genau vor dieser Herausforderung in einer Zeit, in der das auch alles hätte fürchterlich schief gehen können. Also wenn Greta nicht sich selbst ermächtigt hätte, hätte Gretas Leben deutlich anders laufen können, deutlich bescheidener und mit geschnittenen Flügeln, würde ich sagen, weil so viel in Greta steckt. Und das ist einem eigentlich schon gleich zu Anfang bewusst, finde ich, dass in Greta ganz viel steckt und dass sie es dann eben auch ausleben kann. Also ich bin ein Fan von Greta. Greta
Das
toll.
freut mich. Ja.
Und bin gespannt, was du als nächstes schreibst. Ich habe auf deiner Website gesehen, dass du immer so zwei, drei Romane schon parallel strickst und vielleicht schon einer in der Schublade liegt.
Einer liegt tatsächlich schon in der Schublade, genau. Ein weiterer entsteht gerade. Ich stehe ja jetzt schon quasi auf oder sitze auf gepackten Koffern. Ich fahre jetzt für ganze 6 Wochen tatsächlich in die Einöde, wo ich 2 Wochen Urlaub machen werde und 4 Wochen aber schreiben werde, also die sogenannte Neudeutsch Workation. Und da freue ich mich schon total drauf, hier irgendwie diesen Wahnsinn auch die Handwerker im Haus und so, hoffentlich werden sie fertig, zu entfliehen. Und dort habe ich dann nichts zu tun, außer zu schreiben. Und da freue ich mich schon sehr darauf. Was ist dann, also ich merke, wenn das Gehirn dann mal zur Ruhe kommt und nicht diese tausend Dinge, die halt noch getan werden müssen, wenn die dann wegfallen, dann hat mein Kopf dann Zeit, um sich auf Neues einzulassen. Und dann floppen so die Ideen hoch. Also die Idee zu Greta kam mir zum kleinen Teil tatsächlich auch in diesem Bahnabteil, aber so das große Ganze kam mir dann auch im Urlaub, als ich vor 4 Jahren, 4 Jahre ist es nun mehr her, angefangen habe, zu Greta zu schreiben und da eben in meine sechswöchigen Arbeitsurlaub entfleucht bin. Ja, und deswegen hoffe
Großartig.
ich, dass es diesmal auch so sein wird und dann mir die große Idee kommt.
Das klingt fantastisch. Es sei dir gegönnt, zu schreiben wie ein Mann, wie man so schön sagt. Fernab vom Alltag und vor täglichen Verpflichtungen, schreiben wie ein Mann 6 Wochen lang. Und du ermächtigst dich genauso wie Greta und hoffentlich auch wie Lola am Ende des Buchs irgendwann oder nach dem Buch, wenn Lolas Leben richtig losgeht, mit einem
Ja.
großen Vorbild, dem sie sich auch direkt sofort nahe fühlt. Also ich glaube, das ist die große Hoffnung des Buchs. Sie spürt sofort eine Verbindung zu ihrer Großmutter und auch ein großes Interesse. Und da gibt es viel, was Lola dann aufgreifen kann, glaube ich. Ich danke dir sehr. Ich freue mich total, dass wir über dein Buch sprechen konnten. Ich kann
Danke für
es
die
nur
Einladung.
empfehlen. Gretas Männer von Judith Reusch erschienen. Bei Ullstein, List steht drauf, aber das ist wieder so ein Unterverlag, oder?
Genau, ja.
Und es ist wirklich ein großartiger Roman, schnell zu lesen, super packend und spannend, toll gegliedert und mit einem Thema, wie gesagt, das ich finde, noch nicht so oft, zumindest bei mir, so in der Form angekommen ist und was mich auf eine sehr positive Art zum Denken angeregt hat. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir für die Einladung. Es war sehr, sehr schön, mit dir zu plaudern. Dankeschön.
Wie das hier funktioniert, habe ich dir ja am Anfang dieser Podcast-Folge schon erklärt. Deshalb kommen wir direkt zur Sache. Die Leserinnen wird unterstützt von Valerie aus Zürich, Anna-Maria aus Wiesbaden, Karin aus Lehrte, Katrin aus Wildeshausen, Patricia aus Berlin, Katrin aus Eichstätt, Claudia aus Friedberg, Jutta aus Friedberg, Anna aus Marbach, Nicole aus Wien, Anna aus Sulzbach am Main, Silja, Marin aus Füssen, Grit aus Berlin, Anja aus Norderstedt, Marlene aus Köln, Franzi aus Karlsruhe, Ingeborg aus Siegen, Turit aus Zürich, Berit, Claudia aus Marbach, Stefanie aus Dülmen-Rohrup, Barbis aus Wien, Sandra aus Bielefeld, Nicole aus Winnenden, Pia aus Potsdam, Annette aus Felgentreu, Wiebke aus Gevelsberg, Michaela aus Ülitz, Jeannie aus Kirchberg an der Mur, Corinna aus Kornwestheim, Monika aus Marbach, Jasmin aus Birmensdorf, Lisa aus Marbach, Farina aus Mülheim an der Ruhr und Nicola aus Heidelberg. Ich danke dir. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.